Da bin ich. Ja, endlich mal gescheite Musik, ne? Richtig gescheite Musik kann man ja meistens nicht machen, weil Monk hat Hoss im Stream. By the way, an sich soll das Game auch relativ nice sein. Jetzt müsste ich noch eine Runde so Wikinger-Death-Metal-Zeug anmachen. Aber das geht ja nicht, weil Monkatos. Machst du nix? Bitte den Archivlink im links unten per... Hab ich da einen Archivlink? Ach, das gibt's ja mehr. Tja, tatsächlich. Ja, es ist gut, dass du es gesagt hast. Wie bearbeitet man das überhaupt gescheit hier? Einfach nur Archiv wegmachen. Oh, save? Nee, wenn nicht redirected. Wird nicht redirected. Oh, und es muss auch HTTPS sein, dass es funktioniert, nicht HTTP. Editier's mal kurz. HTTPS, jetzt stimmt's. Nee, wird nicht redirected. Probier's aus. Ach so, ja, mit HTTPS wird's redirected. Okay, das kann sein. Aber das war noch ein Link auf HTTP. HTTP-Archiv. Das wird nicht redirected. Ja, jetzt geht's. Aber mit HTTP ging's nicht. Also habe ich eben ausprobiert, hat nicht funktioniert. Ah, der Sebaro wieder. Theoretisch musst du auch auf HTTP nicht antworten, sondern der Webserver sollte automatisch redirecten. Ja, ist ja auch leider meistens so. Aber der Sebaro ist genug beschäftigt, der muss sich mit irgendwelchen nervigen Schülern rumschlagen. Ich hätte ja so keinen Bock drauf, Lehrer zu sein, Leute, ich sag's euch. Lehrer ist, glaube ich, so ziemlich das Abartigste, was ich mir vorstellen kann. Ich meine, würdet ihr freiwillig Lehrer werden? Also ja, ich weiß, es gibt manche, die das machen, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Nee, ne? Also im Leben nicht. Ich habe keine Ahnung, was denn Sebaro da reicht, dass der Lehrer werden will, Alter. Aber gut, hey, ich meine, irgendeiner muss es ja machen, ne? Irgendeiner... Ich meine, wenn es keiner macht, ist auch doof. Was los, heute Ärger drauf? Was, heute gut drauf oder Ärger? Wieso? Ich höre normalerweise größtenteil meiner Zeit, wenn ich Musik anhab, sowas hier in der Richtung. Aber ich kann halt meistens nichts im Stream anmachen. Ja, ich weiß, ich kenne das. Ich weiß, dass man in WOTS, das muss ich mir echt unbedingt mal angucken, dass in WOTS die Musik ausgetauscht wird. Ich mache jetzt aber trotzdem ein bisschen was weniger Anstrengendes an. Okay, jetzt vielleicht, wir gehen jetzt vielleicht nicht von Hellsinger Ost zu Song and Smiles Happy and Upbeat Nintendo Music. Der Kontrast ist vielleicht ein bisschen zu hart, oder? Oh, lieber ein bisschen wupp 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 an. Moin, Probearbeiten war heute heftig. Ja, warum? Erzähl. Du hast erzählt, du hast irgendwas gesagt, wo du dich beworben hast. Ich hab's schon wieder vergessen. Du hast gestern was geschrieben. Du hattest gestern irgendwas geschrieben. Ne, Nintendo Musik, Game Musik, DevOps und Windows-Zeug. Ja, das kann ich verstehen, dass das heftig war. Ich meine, Windows alleine ist ja schon abfuck genug. Nee, Gameplay-Musik, also Gaming-Musik geht eigentlich immer in Streams, ist überhaupt kein Problem. Heck, wait. Die haben aber geiles Deployment gerade. Ich frage mich, wie man Windows geil deployt. Also wisst ihr, was die geilste... Soll ich euch mal zeigen, was die geilste Variante ist, um Windows zu deployen? Debian downloaden. Das ist die beste Art, wie man Windows deployt. Also, haben die da auch Windows auf Servern? Progurs. Haben die da auch Windows auf Servern? Boah! Ach du Scheiße!
Oh no, God! No, God, please, no!
Fick dich weg, du Homo-Fürst! Sonst kastriere ich dir die Eier!
Alter, 800 Windows-Server! Ich kann mir ja kaum was Schlimmeres vorstellen. Aber, jetzt mal unabhängig davon, nur weil ich das nicht mag, heißt nicht, dass der Job schlecht sein muss. Ich könnte mir bloß nicht vorstellen. 800 Windows-Server, meine Güte. Meine Güte. Also, wir hatten zu Spitzenzeiten... Wartet mal eine Sekunde. Ich mache mal ein bisschen was bisschen Verträglicheres für die Leute im Stream an hier. Wupp, sehr gut. Da kann man nichts schief machen. Wupp. Also auf der alten Arbeit hatten wir so zu Spitzenzeiten, glaube ich, so. Ja, 3000 Linux-Systeme ungefähr. Ich rechne VMs mit, ja? Muss ich dazu sagen, in dem Fall, ja? Also halt logische Server. Ja. Ich glaube, in der Spitzenzeit so um 3, vielleicht auch ein bisschen mehr, so 3000 Linux-Systeme zu Spitzenzeiten. Und das war schon eklig, das alles irgendwie den Überblick zu behalten. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass nur ein Bruchteil davon Windows ist, boah, da würde ich ja durchdrehen. Wupp. Nicht mal, ja, so ist es. Selbst Microsoft hat ihren Kram mittlerweile auf Linux. Aha. Ach so, die Anwendung ist von euch. Ja, gut. Hier mittlerweile sogar Windows-Con. Ja, das ist Fake. Das ist irgendwelcher Fake-Hyper-V-Müll unter der Haube, oder? Ist Docker für Windows nicht Hyper-V unter der Haube, was den kompletten Sinn von Docker-Con, also generell von Containern irgendwie in Frage stellt, wenn es dann doch wieder VMs sind? Na gut, die einfache Handhabung mit Docker als CLI-Tool und so bleibt ja weiterhin bestehen. Aber so auf größeren Maßstäben ist es ziemlich unsinnig. Ja, ich meine, ist ja nicht schlimm. Komm mal, nur weil ich das ein bisschen schlecht mache, muss das kein schlechter Job sein, beziehungsweise muss das auch keine schlechte Arbeit sein. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man auch im Windows-Umfeld spaßige und interessante Sachen machen kann. Vielleicht, ja. Also ich hätte da bloß keinen Bock drauf. Ja, nee, also wichtig ist ja, dass es dir gefällt und was dich so von der Technologie auch anspricht. Nur weil, wie ich sag's ja immer wieder im Stream, nur weil ich was kacke finde, heißt ja nicht wirklich, dass es automatisch auch universal, global kacke sein muss. Außer C++ vielleicht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Hast du da einen Probearbeitstag gemacht, weil du noch überlegst, ob du unterschreibst? Oder bist du dir schon mehr oder weniger sicher, dass du unterschreibst? Vieles ist Hyper-V, tatsächlich. Man muss allerdings gucken. Also, nö, einfach nur so. Man muss aber auch gucken, vor allem, weil Windows 10 das Emoji nicht kann. Was wollte ich jetzt sagen? Fuck. Ja, man muss auch gucken, wenn man Hyper-V einschaltet unter Windows 11. Falls ihr euch fragt, warum manche Sachen nicht gehen, wenn ihr Hyper-V oder den Hyper-V-Workload, nennt sich das, glaube ich, bei Windows, keine Ahnung, was da bei Microsoft wieder los ist, überlegst, ja. Aber scheint ein ganz guter Job zu sein. Wenn die automatisiertes Deployment haben, sogar auf Kundensystemen, das ist seltene Kombination, ja, dass sie das auch erlauben, dann scheint der Laden ja schon mal nicht so schlecht zu sein. Was wollte ich sagen? Genau. Wenn ihr unter Windows 10 Hyper-V aktiviert und so, ist gar kein Problem. Wenn ihr allerdings, da müsst ihr aufpassen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn ihr Windows 11 habt und aktiviert Hyper-V, dann aktiviert Windows unter der Haube auch noch irgendwelche Isolations-Security-Features, die wiederum dazu führen, dass VMware Workstation nicht funktioniert. Ein großes Problem bei VMware Workstation ist, und gibt es anscheinend jetzt auch ein Update, okay. Vielleicht ist es mit dem Update gefixt, aber ich glaube nicht. Ist, dass wenn ihr diesen Hyper-V-Workload aktiviert habt und vor allem bei Workstation startet, dann gibt es Probleme, dass die Inputs, das Tastatur-Input und Keyboard-Input laggy as fuck ist. Ich habe noch nicht genau verstanden, wie das ist. Ah ja, und es gibt Probleme beim Scheduling von den Tasks. Das heißt, vor allem bei Workstation läuft nicht richtig, wenn der Hyper-V-Workload aktiviert ist. Allerdings auch nur, wenn ihr Windows 11 habt. Wenn ihr Windows 10 habt, ist es wiederum kein Problem und dann funktioniert es. Übrigens, wisst ihr, was mir auch aufgefallen ist? Da muss ich jetzt mal, Darkseid, du als krasser Windows-Hacker, du weißt es doch bestimmt. Guck mal, Microsoft hat gesagt, die Uhr in Windows 10, in Windows 11 darf keine Sekundenanzeigen mehr haben. Wie bekomme ich wieder Sekunden? Windows 11 hatte das, by the way, noch. Du konntest bei Windows 11 hier draufklicken und da hattest du hier eine Anzeige in Sekunden. Wie bekomme ich wieder Sekunden in meine Uhr? Welcher Volldepp bei Microsoft hat es denn wieder gedacht? Ah, Sekunden. Nee, das ist kein agiles, bleeding edge, nices Windows-Features. Bloated. Bloated Sekunden, Alter. Selbstwitz mit Bordmittel nicht. Das, überlegt euch mal, das muss man sich mal vorstellen. Es hat allen Ernstes, wirklich, ohne Scheiß, es hat allen Ernstes bei Microsoft irgendjemand gedacht, Sekunden bei einer Uhr braucht man nicht. Wie kommt man auf die Idee, dass eine Uhr nicht mal optional. Sekunden, Mann! Wie dumm! Wie dumm ist das eigentlich, Mann? Keine Sekunden in der Uhr. Das ist so hängen geblieben, was die da basteln, Alter. Ich weiß nicht, was das soll. Ich kann ja über die meisten Sachen immer hinwegsehen, solange sie eigentlich gängeln mit irgendeinem Scheiß. Und das fuckt mich halt bei Windows 11 so richtig ab. Ja, es hat schon seine Vorteile, aber es kann mir doch keiner erzählen, so nach dem Motto, Max, du hast einfach nur noch nicht die neue Designstrategie verstanden. Das ist Usability pur ohne Sekunden. Nein, ich will Sekundenanzeigen haben. Wisst ihr zum Beispiel, warum ich Sekundenanzeigen haben will? Wenn ich, dass ich weiß, wann ich schon mal in ein Teams-Meeting reinjoinen kann und wann nicht. Ja, ich will meistens nicht in das Teams-Meeting reinjoinen als allererster, weil dann steht immer da, Max has started die Besprechung und dann kommen die Leute rein und sagen, ah ja, Max auch schon da. Musste immer erst einmal 5 Minuten auf Smalltalk halten, was nicht schlimm ist, ja. Die Leute bei mir sind wirklich alle super nett, kann ich nichts sagen. Und das sage ich als jemand, der andere Menschen in der Regel nicht mag. Aber trotzdem, ich gehe dann meistens immer pünktlich halt so kurz bevor die Uhr umspringt rein. Aber was ist das für eine Kacke, Mann? Warum ist da keine Sekundenanzeige? Da könnte ich mich so richtig reinsteigern und mich den ganzen Tag drüber aufregen. Und wahrscheinlich, weil die Taskleiste ja irgend so eine komische kastrierte OWP-Anwendung ist, kann man wahrscheinlich noch nicht mal mehr irgendwelche gescheiten Änderungen daran vornehmen. Unter Windows 95, 98, ME, 2000, XP. und wahrscheinlich auch noch Vista und wahrscheinlich sogar bis Windows 7, inklusive Windows 7, konnte man ja nahezu alles mit der Taskleiste machen und modden. Also bis inklusive XP auf jeden Fall. Ich meine, XP hat ja noch quasi die Oldschool Windows 95 Leiste unter der Haube. Und ab Vista wurde es dann ein bisschen anders. Ab Vista gab es ja noch diese komische Suche hier und sowas. Allerdings trotzdem, ich meine, Sekunden, hier ist ja sogar noch Platz. Es ist ja nicht so, als wäre hier kein Platz. Guck mal, hier ist Platz. Man könnte fast annehmen, hier würden genau die Sekunden reinpassen, wenn man will. Aber man will ja nicht. Hat ja keinen Bock bei Microsoft. Es geht um die Performance. Ja klar, natürlich. Die Performance ist bestimmt voll im Arsch, wenn die Uhr auf einmal Sekunden anzeigt. Ich glaube, das bringt eindeutig meinen, wo sehe ich denn jetzt? Hat jetzt Windows umgeschaltet? Wo sieht man jetzt hier nochmal? Alter. Ich hasse Windows. So, das geht mir auf den Sack. Wo sehe ich denn hier meine? Wo ist denn meine CPU-Anzahl auf einmal hin? Wo ist da doppelt? Ich sollte vielleicht CPU drücken anstatt Memory. Ja, also Sekunden in der Uhr werden garantiert performance-technisch mein 24-Kern 64 GB RAM-Rechner, 4090 RTX-Rechner überfordern. Ich glaube, das schafft er nicht. Ich glaube, Sekunden in der Uhr, da wäre komplett vorbei. Da kann jeder, kann Prime 95, alle Benchmarks können einpacken. Sekunden in der Uhr. Jetzt vorbei. Ausgelastet. 100%. F. Leute, soll ich euch was sagen? Guck mal da. Ich habe da auch keine Sekunden eingeblendet. Seht ihr das? Und warum habe ich keine Sekunden eingeblendet? Weil mich die Sekundenanzeige in der Uhr nervt. Aber ich will die Sekundenanzeige im Overlay haben, so wie unter Windows 10. Das ist okay. Ja, hier habe ich auch nicht eingestellt. Aber hier kann man schnell aufs Terminal switchen und gucken. Ja. Ich aktualisiere tatsächlich anscheinend nicht sekundenweise. War mir auch neu. Habe ich vergessen. Vielleicht sollten wir das gerade mal schnell ändern. Wo ist das? I3. Vielleicht soll man das einfach mal kurz ändern. Guck mal hier. Intervall, wo ist hier? Date-Time-Format. Okay. Prozent S sind es Seconds. Nein. Doch. Das ist richtig gemacht. Jetzt haben wir auch wieder Sekunden. Pog. So muss das sein. Ja, es kann so einfach sein. Man trägt hier das Format ein, was man haben will, und schon hat man Sekunden, aber nicht unter Windows. Ja, ist um 3% angestiegen auf einem Kern von 24. Selbst wenn es 3 Sekunden wären, würde mich auch nicht jucken. Habt ihr übrigens gelesen, es gibt jetzt eine 30 GB Festplatte. Und die hat richtig geile Technik. Die hat nämlich, wie heißt das? Hammer, das ist, pass mal auf, das ist, Heat Assisted Magnetic Recording. Die Festplatte wird irgendwie auf, also so, ich hab's mir so ganz grob angeguckt, ja. Ich meine Terabyte, ja. Nicht Gigabyte, Terabyte. Nee, also die Festplatte wird erhitzt auf irgendwie 450 Grad. Es kann auch mit Lasern sein, ich weiß nicht. Zumindest an den Stellen, wo geschrieben wird. Die Festplatte wird erhitzt auf 450 Grad und dadurch braucht man wohl weniger Energie für das Magnetfeld. Irgendwie sowas in der Richtung. Und zumindest unterm Strich führt das dazu, dass der Schreiblesekopf kleiner werden kann und dementsprechend mehr Bits auf die Scheibe passen. Aber das ist, glaube ich, noch ziemlich... Ja, so... Ne, experimentell kann man nicht sagen. Fahrenheit oder Celsius macht bei 450 Grad doch auch kaum einen Unterschied noch. Das macht's auch noch mehr fett, ob es Fahrenheit oder Celsius sind bei 450. Also das ist nicht wirklich experimentell. Die liefern das ja schon aus. Aber das ist noch nicht so unbedingt serienreif ready für Consumer-Produkte. Aber es ist coole Technik, ja. Lass uns nochmal angucken, wie das funktioniert. Wikipedia, der findet bestimmt Hammer jetzt. Nee, hier, guck mal, Wikipedia. Gibt's das auch auf deutsch.de? Ey. Heat-Assisted Magnetic Recording. Zu deutsch, wärmeunterstützte Magnetaufzeichnung. Ah, yes. Excellent. Die Domäne. Der Weißbezirk, was? Klingt ja fast schon ein bisschen nach Racism, Alter. Der Weißbezirk. Ach so, das heißt so, weil der Typ das erfunden hat. Ah, er war das, okay. Ach, das ist quasi die Einheiten auf dem Plan. Doch, das könnte durchaus mit Laser funktionieren. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Also, welche Daten geschrieben sind, zunächst lokal durch einen Laser über die Curie-Temperatur erhitzt, um das für einen Schreibvorgang nötige Magnetfeld möglichst klein zu halten und das Schreiben trotz schwach ausgeprägten superparamagnetischen Effekts zu ermöglichen. Jetzt ist alles obviously klar, oder? Zumindest passt mehr auf die Platte drauf, unterm Strich. Das ist das, worauf es ankommt. Ja. Und damit gibt es jetzt 30 Gigabyte Festplatten. Was echt huge ist. Und mal richtig großer Sprung. Weil die letzten Jahre über hat sich zwar bei Platten auch ein bisschen was getan. Aber es war lange Zeit so im Bereich, sagen wir mal, 14, 16, 18 Terabyte. Und jetzt der Sprung auf 30 ist schon extrem. Pogu. Oder findet ihr nicht? Allerdings sind die Dinger saumäßig teuer noch. Gehe ich mal ganz stark von aus. Die Performance sackt halt auch ein bisschen. Steht hier, glaube ich, auch irgendwo drin. Also, was heißt die Performance sackt? Das ist jetzt keine Platte, die neue Geschwindigkeitsrekorde aufstellt. Und... ich glaube, es ist einfach auch noch ein bisschen teuer für den normalen Anwender. Auf der anderen Seite, performance-technisch ist gar kein allzu großes Problem. Warum habe ich es denn immer mit Gigabyte? Ich meine Terabyte. Also, performance-technisch ist, glaube ich, gar nicht so schlimm, weil im Ernst, wenn man eine NAS betreibt oder ein bisschen höherpreisigeres Storage, dann hast du da eh irgendwelche SSDs drin als Cache. Und dann macht es eigentlich das nicht großartig aus, ob die Platte jetzt mit 80, 100, 150, 200, was auch immer, MB die Sekunde schreibt. Ich meine, schneller ist natürlich immer besser. Genau, aber 2 Terabyte SSD sind günstig. Also zumindest als Cache sollte man sich einen reinhauen. Und insofern, ja. Naja, ich habe auch keine Festplatten mehr bei mir. Beider stimmt, glaube ich, gar nicht. Lass mal kurz gucken. Doch, ich habe noch eine 13 oder eine 14 Terabyte, ist das, glaube ich. 14 Terabyte Magnetfestplatte drin. Ansonsten habe ich 1, 2, 3, 4 SSDs drin. Richtig, mein Android-Server hat auch noch Magnetfestplatten drin. Ja, und ich glaube, für sowas ist das gar nicht schlecht. 30 Terabyte Platten, wenn die denn mal irgendwie halbwegs erschwinglich sind, weil da ist die Performance ja nicht so wild. Wenn man eine SSD oder vielleicht sogar 2 SSDs hat, die das cachen können alles, dann ist das nicht, da ist es nicht wild, ja. Eigentlich, also ich glaube früher oder später wird das auch bei Home NAS-Betreibern oder bei Reddit Data Hoarder ist es bestimmt so angekommen. Ja, die BX500 sackt, deswegen ist da auch nichts drauf. Aber die hatte ich noch übrig. Und da habe ich mir gedacht, hey, so eine SSD für Videoaufzeichnung zum Beispiel, weil die macht ja nicht viel, die macht 200 MB die Sekunde oder so, für Videos reicht das, ist ganz praktisch, weil die Zugriffszeiten sind ganz gut und ja, mal gucken. Ich weiß nicht, was ich da drauf mache. Also aktuell habe ich es tatsächlich eher so, dass ich hier ein bisschen Gaming-Zeug drauf habe. Da fehlt noch eine. Leute, da fehlt noch eine. Da fehlt noch eine. Es sind weird flex, aber es sind eigentlich 5 SSDs, weil das Laufwerk, wo ich mein Shadowplay-Recording drauf mache, ist nicht da. Das mache ich nicht hier drauf. Tja, gut. Ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Ich unmounte die, wenn ich mich abmelde von meinem normalen Windows-Account. Warum alles lokal und kein NAS dafür? Warum nicht lokal und NAS? Naja, Games und solche Sachen und Videorecording willst du schon auf irgendeine lokale SSD machen. Also, ja, du kannst theoretisch natürlich auch das auf NAS machen, allerdings, da ist der 2 Terabyte Cache jetzt auch nicht unbedingt das Beste. Mal angenommen, ich komme wieder auf die Idee und warum habe ich eigentlich Linux Mint offen? Wollte ich jetzt gar nicht haben. Mal angenommen, ich komme wirklich auf die Idee und nehme mal einen Abend Battlefield auf oder ein paar Tage Battlefield auf. Also, das kann durchaus sein, dass das dann mit 2 Terabyte irgendwie so an die Grenze kommt, relativ zackig nach einer Woche. Also, das ist nicht so gut. Am besten ist Videos lokal aufnehmen und die Runden, die gut sind, aufs NAS schieben. Funktioniert einfach besser. Heute neue Distro probieren. Wir könnten uns, wenn wir gerade dabei sind, was haltet ihr denn davon, wenn wir uns mal wieder Linux Mint angucken? Ich empfehle das immer. Wir gucken mal ins Archiv, weil wir das zuletzt gemacht haben. Kann man das nach Datum? Oh, man kann das nach Datum sortieren. Poggers. Und man kann sogar umstellen. Alter, man kann sogar mittlerweile umstellen, dass man nur den Titel durchsucht. Hyper-Feature-Implementation hier beim Archiv. Das ist ja extremst. Nice. Ist das.
Easy as a fuck.
Easy
as a fuck.
Jay, dankeschön für den Sub. Und sorry, falls ich irgendjemanden übersehen habe vorhin. Wir können uns heute tatsächlich Linux Mint. Ich schreibe das mal in den Titel rein. Komm, heute gucken wir uns mal. Das kriege ich auch in 1,5 Stunden hin. So viel gibt's ja da nicht anzugucken. Weil ich empfehle das immer Linux Mint. Genau, Linux. Kennt ihr das auch? Das ist ja der Bruder von Temple OS. Linux. Wann kam das raus? Release Date. Linux Mint Release Date. Victoria will arrived im. Können wir schon eine Beta ausprobieren? Wobei April, Mai, Juni. Okay, was haltet ihr davon, wenn wir uns das heute angucken und im Juni, wenn es rauskommt, dann nochmal, dass wir sehen, was sich getan hat. Ups, da wollte ich nicht, was sich getan hat. Vera ist aktuell angesagt. Kam raus. Ach, guck mal. Kam doch erst vor ein paar Monaten raus. Können wir uns tatsächlich angucken. Ja. Okay. Ich ändere mal den Titel. Brauchen wir irgendein dummes Emote dabei. Gibt es einen. Alter, ist das Pinguin-Emote vielleicht hässlich von Windows 11? Guckt euch das mal an. Also das hier ist gut. Der Windows 11er ist gut. Der Windows 10er, meine ich, ist hässlich. Guckt euch mal das Windows 10 Pinguin-Emoji an. Ja, Moment. Wie zeigt es? Haben die jetzt hier gar keine Windows... Windows 11 ist halt mega hässlich, einfach nur. So, machen wir einfach mal hier so als Titel. Ja, dann probier das heute mal aus. Ich empfehle das immer wieder, Linux Mint, aber ich habe es erstaunlich selten selbst benutzt. Schauen wir mal, ob sich die Empfehlung lohnt. Wie komme ich auf 10? Das ist doch uralt, von 2010, ja, genau, das brauchen wir jetzt. Was ich bei Linux Mint noch nicht checke ist, haben die nicht vor einer Weile gesagt, sie wollen jetzt auf Debian aufsetzen? Oder bringe ich das durcheinander? Oder waren das andere? Ach so, hier unten. Debian Edition. Ja gut, macht eigentlich nicht wirklich Sinn, oder? Wait, du siehst das 11er Emoji, obwohl ich das 10er geschrieben habe? Willst du mich veräppeln? Du könntest es auch von Android oder iOS ausschreiben und die Dinger würden gleich aussehen bei mir. Das ist doch G-Bait, oder? Chat, ich hätte nicht von euch erwartet. Ihr G-Baitet mich. You got G-Baited. Doch, ist es. Das Emoji, wie nennt man das korrekt? Ich glaube, Code Point nennt sich das. Ich glaube, Code Point nennt sich. Also wenn du das gleiche Zeichen schickst, dann ist es ist wichtig, was ich für ein System habe, beziehungsweise eigentlich ist nicht mal mein System wichtig. Wichtig ist mein Font-Renderer und den Emoji-Font, den ich benutze. So, also laden wir das noch. Gucken wir noch mal. Download Linux Mint 21.1. Install Instructions ready for download. Choose the right edition. Moment, die haben doch unterschiedliche ISOs. Ich dachte, das ist alles auf einer drauf. Warum macht man mehrere? Welche wollen wir denn? Hä? Da war ich doch gerade. Ich würde sagen, wir machen Standard. Wir machen Cinnamon und Mate, ist das Wayland-based? Ich hoffe nicht, dass das Wayland-based ist. Ist das Wayland-based? Dann bin ich fucked mit meiner VM. Wobei Wayland durchaus funktioniert, richtig konfiguriert, aber nicht gut in der VM. Okay, Download. Auf geht's. Let's go. Blablabla. Download size 2,5G. Ich will das nicht verifyen. Ich will das einfach downloaden. Germany. Von der Hochschule Esslingen. Ja, genau da. Da wollte ich das schon immer downloaden. Warum Linux Mint? Ehrlich gesagt, spontane Idee vom Chat. Ich empfehle das immer, aber ich habe es schon, glaube ich, 2 oder 3 Jahre her, wo ich das letzte Mal ausprobiert habe. Also, die Wayland-Geschichte wird immer unsympathischer und abstruser. Es ist halt wieder so ein typisches Linux-Problem, dass die Leute sich da so gegenseitig zeigen. VMware sagt, ach nee, da haben wir nichts mit zu tun. Wayland sagt, ach, da haben wir doch nichts mit zu tun. OpenVM-Tools-Leute sagt, ach, da haben wir doch nichts mit zu tun. Ist halt wieder richtig abfuck. Also, das ist doch das typische Linux-Problem, was ich auch schon letztens im Streamer ausführlich angesprochen habe. DistroWatch Mint. Ja, okay. Und jetzt? Oh, Wayland. Okay, kein Wayland, sehe ich das richtig? Kein Wayland? Kein Wayland, oder? Minus heißt kein Wayland. Exzellent. Sehr gute Sache. Die Mainmaschine bleibt auf Arch. Der garantiert bleibt die Mainmaschine auf Arch. Ich bin bei mir auf der Arbeit sogar in einer... Wie nennen sie das? User Group oder sowas. Im Prinzip ist es ein Teams-Channel. Arch Linux User. Gibt sogar einen eigenen Channel für bei uns in Teams. Sind nicht viele Leute drin, aber dass es einen gibt, ist ja das Entscheidende. Du rewritest gerade das Archiv-Backend. Wie kannst du das Archiv-Backend rewriten, wenn du mit dem Archiv ansonsten nicht sonderlich viel zu tun hast? Oder wie versteh ich das jetzt nicht? Oder einfach just for fun, du baust sowas nach. Okay, legen wir mal kurz eine neue VM an. Sowas wie Django, bloß für Rust. Ich stelle es mir ehrlich gesagt eklig vor, damit zu arbeiten. Weil Rust, versteht mich nicht falsch, ich sag's ja immer wieder. Rust ist im Vergleich zu C++ tatsächlich eine ganz nice Sprache. Aber Rust ist nicht für, sagen, Entwicklerproduktivität im eigentlichen Sinne ausgelegt. Die Sprache ist auch sehr, sehr umfangreich und komplex und hat ganz viele unterschiedliche Konstrukte. Sondern Rust, finde ich, ist sinnvoll, allerdings nur in Bereichen, die eigentlich in zwei Fällen. Ja, in Bereichen, wo zusammenkommt, dass man Performance braucht und es nach Möglichkeit Memory Safe haben muss, ohne in einer Managed-Plattform zu oder auf einer Managed Runtime zu laufen. Das ist der einzige Punkt, wo ich mir denke, dass Rust wirklich sinnvoll ist. Zum Beispiel einen Browser, ja? Also zum Beispiel, nehmen wir mal Firefox, ja? Firefox ist ein super Beispiel für Rust. Ich weiß, dass Firefox nicht hier auf Rust in dem Sinne basiert, aber Firefox, also ein Browser, ist ein gutes Beispiel für eine Anwendung, wo sich Rust lohnt. Das Ding braucht Performance und es muss Memory Safe sein. Also insofern ist das wunderbar. Nicht umsonst hat Mozilla Rust erfunden. Ich glaube ursprünglich für ihre CSS-Engine. Ansonsten bin ich mir gar nicht mal so sicher, welche Teile im Firefox mittlerweile in Rust sind und welche nicht. Okay, ja. Ist ja auch sinnvoll. Man will doch überall ordentlich Performance und wenn möglich Memory Safety, oder nicht? Ja, die Frage ist, willst du sagen, nennen wir es mal so, möglichst kompromisslose Performance mit möglichst guter Memory Safety? Oder reicht dir auch gute Performance und Memory Safety Entwicklerproduktivität? Das ist bei den meisten Projekten, würde ich sagen, deutlich entscheidender. Also kriegst du deine Anwendung in 2 Monaten fertig oder brauchst ein halbes Jahr für? Da ist die Performance jetzt nicht so wild, ob das am Ende 100 Millisekunden oder 150 Millisekunden braucht. Man darf ja nicht vergessen, so Java ist ja zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Java als Beispiel, oder Go oder so, aber nehmen wir mal Java, weil Java ist im Business-Umfeld halt sehr beliebt. Java ist ja nicht langsam oder so. Java ist, wenn man sich mal so Benchmarks und Sachen anguckt, ist Java wirklich ziemlich schnell. Viele Anwendungen in Java sind scheiße, ja. Aber Java selbst oder C-Sharp auch. .NET ist also C-Sharp, also auf .NET. Das ist alles ziemlich schnell. Und selbst JavaScript, wo sich immer so drüber lustig gemacht, selbst JavaScript ist verdammt schnell mittlerweile. Wenn man nicht in irgendwelche doofen Optimierungs-Edge-Cases reinläuft. Auch sogar blödes PHP ist nicht ganz so, aber auch relativ schnell. Habe ich den Download nicht gestartet? Ist doch schon fertig. Ist .NET sowas wie die Java VM? Ja, genau. .NET ist die Runtime, ist das JVM-Gegenstück von Microsoft. Also die Dinger sind relativ schnell. Was langsam as fuck ist, sind so Sachen, also was wirklich langsam as fuck ist, sind so Sachen wie Python und Ruby. Allerdings Python ist bisschen außen vor, weil viele Sachen, die dort eben Performance-Probleme machen würden, sind gar nicht in Python selbst programmiert, sondern in irgendwelchen C- und C++-Modulen. Deswegen kann ja auch dieses ganze Machine-Learning-Zeug und AI-Zeug so gut in Python gemacht werden, weil die den Kram eben in einer ordentlichen Programmiersprache programmiert haben, wo Performance wichtig ist. Und dann aus einer Programmiersprache ansprechen, die sich gut programmieren lässt. Ja, du ist es nicht verkehrt. Mach ruhig deine Sachen in Rust. Ich will ja da gar nichts gegen sagen. Aber Performance und Memory Safety, also kompromisslose Performance und Memory, das ist nicht immer das Einzige. Managed-Umgebungen, sagen wir sowas wie .NET und Java, die sind von Haus aus Memory Safe. wenn man nicht unsafe verwendet, ist tatsächlich in dem Fall sogar ein bisschen wie in Rust. Wenn man nicht unsafe verwendet und performance-technisch reichen die für alles normalerweise, was man so machen will, wenn es nicht gerade Microcontroller sind oder irgendwelche Sachen, wo man halt weiß, okay, da kommt es richtig krass auf Performance an. Wie zum Beispiel einen Browser oder sowas, ja. Ich kann mir nämlich zum Beispiel nicht vorstellen, dass jemand auf die Idee kommt, eine JavaScript-Engine für einen Browser in, sagen wir mal, PHP zu bauen. Okay, das ergibt jetzt auch architekturtechnisch relativ wenig Sinn, ja. In Ruby, ja. Dafür wird es nicht passen, ja. Aber ansonsten ist das meiste auch nicht so viel langsamer, aber halt in kritischen Anwendungsfällen zu langsam. Ja, genau das meine ich. C++ ist so ein typisches Ding. Das Dumme, wisst ihr, was das richtig Dumme, ich will jetzt nicht wieder mit C++-Rant anfangen, ja. Wisst ihr, was das richtig Dumme an C++ und Performance ist? C++ dürfte, glaube ich, aktuell mit die schnellste Programmiersprache sein, die es gibt. Ihr wisst, ich bin kein C++-Fan, aber wenn es um Performance geht, gibt's eigentlich nichts, was so richtig an C++ rankommt. Ja gut, du kannst deine Sachen in C machen und wenn du weißt, was du in Rust machst, ist das ähnlich. Aber C++ ist eigentlich somit das Schnellste, was du aktuell benutzen kannst. Aber das Dumme an Performance in C++ ist, dass alles so undurchsichtig ist, ja. Ich muss jetzt wirklich, das ist eine Sache, die haben ja seit ein paar C++-Standards, haben die ihre Move-Semantics. Da kannst du zum Beispiel, anstatt dass du einen neuen Vektor initialisierst, kannst du quasi den Inhalt von einer Liste quasi als Grundlage für den neuen Vektor nehmen, ohne dass du ihn quasi, die Werte, deine Daten da reinkopieren musst. Ja, da kannst du quasi deine Werte moven von dem einen in den Vektor. Wie auch immer. Syntax absolut, passt mal auf, Standard Move Vector. Ich meine alleine wenn ich, Alter, mein Auge. Ich meine, alleine wenn ich schon diesen Mist hier lese, ja. Ja, cute ist tatsächlich ganz gut. Allein schon, wenn ich sowas lese. Also, so. Und... Alter, es geht schon gut los, Mann. Es geht schon gut los, wenn ich sowas hier sehe, Alter. Das ist so eine Schrottsprache, Mann. Obviously. Das geht ja noch, Leute. Das ist ja noch vollkommen in Ordnung, ja. Das kann man aber verstehen. Okay, Und dann kommen immer so diese Dinger so mit, ja, undefined behavior und sonst was. Ja, also wie gesagt, ich weiß, aber es ist dann teilweise, wie soll ich sagen, der Typ muss es dann irgendwie implizit unterstützen, dass du Elemente da reinmoven kannst und man weiß nicht so richtig, wann das wie der Fall ist. Und es ist so überhaupt nicht richtig greifbar. Das ist quasi Move-Semantics von Rust, nur in schlecht. In Rust ist das richtig gut gemacht. Das ist, würde ich sagen, eines mit der besten Sachen in Rust. Weil Rust das eben trackt, wo du wie was movest. Und das lässt sich das einfach nicht compilen, ja? Und nachdem das Rust es sich erst gar nicht compilen lässt, kann sich Rust halt auch drauf verlassen, dass es dann eben im Endeffekt auch halt nur so ausgeführt wird, wie es ausgeführt werden soll. Und braucht keinen kryptischen Shit. Ja, es wird noch schlimmer. Also sie haben ganz, ganz merkwürdige Sachen. Es ist, ja, das ist das Problem, weil in C++ es so wahnsinnig undurchsichtig wieder gebaut ist. Und manche Typen unterstützen es, manche Typen unterstützen es nicht. Und dann guckst du, auf Stack Overflow und da kommt dann irgendein C++-Typ und sagt dir, ah, obviously, du benutzt ja auch einen Standort, frag mich nicht, Hashmap Unsorted Reverse Map Tree Lookup, Chrono, Time, was auch immer, so wie die Dinger da auch heißen. Und dann sagen die, ja, obviously, natürlich funktioniert das damit nicht. Und dann denkst du, aber warum? Warum funktioniert im Standard Vektor mit dem Ding? Man versteht's nicht, Leute, versucht's halt gar nicht zu verstehen. Ja, ist so. Ja, ist einfach so. Ja, stimmt, ist gute Frage. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, was der neue C++-Standard hergibt in der Richtung. Ich gehe aber ganz stark davon aus, dass es wieder nicht einheitlich ist, dass es wieder was weiteres Neues ist, was nicht in allen Fällen gleich funktioniert, beziehungsweise in manchen Fällen fehlschlägt mit kryptischen Compiler-Meldungen, du weißt nicht warum. Mein Lieblings C++... Moment... Natürlich ist es nicht einheitlich, was sonst. Es war ja klar. Leute, ich hab noch ein schönes... Ich habe noch ein schönes Beispiel aus. Das habe ich mir extra rausprobiert aus einem meiner Microcontroller-Projekte. Ich bin mal gespannt, wer mir von euch sagen kann. Und dafür gibt es tatsächlich eine. Der erste, der mir es erklären kann, was es macht, weil ich habe es wieder vergessen, was es macht. Der erste, der mir erklären kann, was es macht, schlüssig, bekommt einen Prime Sub. Challenge, Leute. Let's go. Anyone? Irgendjemand? Möchte mir jemand erklären, was das macht? Okay, wir fragen ChatGPT. Das ist eine super Idee. Sekunde, ich muss kurz ausblenden. Ich muss mich ja wieder einloggen. Open AI. Verify you are human. Ja, bin ich. Login. Moment. Open AI Chat. Sekunde, gleich haben wir's. Login. Auf ChatGPT machen. So. Next. Dann. Okay. Muss mal kurz heiden, meine letzten Suchanfragen. Also wir fragen mal ChatGPT, was es macht. Letzte Chance an euch, wer kann es erklären, bevor wir ChatGPT fragen? Silvercross, danke für den Sub. Also Default Lokal... Ja, das steht da, aber was es macht, was... Gibt das aktuelle Tausender-Trendzeichen zurück? Ja, weiß ich nicht. Ich frage euch ja. Wenn ich es wüsste, würde ich euch nicht fragen. Okay. Also, wir fragen mal ChatGPT. Was macht dieser C++-Code? Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Dieser C++-Code ruft die Tausender-Trennzeichen-Eigenschaft aus der Standardlokalisierung C ab. Das Tausender-Trennzeichen ist das Zeichen, das in einer numerischen Darstellung... Seriously, das Tausender-Trennzeichen wird verwendet, um Tausender zu trennen. Name, no shit. Die Standard-Lokal erzeugt ein Lokalobjekt, das die Spracheinstellung enthält. Der Parameter C gibt die Standard-Lokalisierung C-Lokal an. Die Funktion Standard-Use-Facet ruft danach dann das Facet-Objekt Standard-Num. Ja, die Erklärung bringt mir jetzt auch nichts. Standard-Num.ab, das das Tausender-Trennzeichen enthält. Das Template-Argument WCHT gibt den Typ des Trennzeichens an, welche hier als White Character, breites Zeichen, verwendet wird. Schließlich wird die Funktion 1000 selbst aufgerufen, um das 1000er Trennzeichen aus der Standardlokalisierung C zu erhalten lassen. Ja, alles klar, oder? Habt ihr es verstanden? Also, Leute, ich weiß wirklich nicht mehr, woher ich das... Für was ich das benutzt habe. Ich gehe davon aus, dass es irgendwas war für Textformatierung oder sowas in der Richtung. Das hast du auch irgendwie rauskopiert, oder? Also ich weiß wirklich nicht mehr, wofür ich das verwende, aber ich habe das aus einem realen Projekt. Aber ich weiß, weil das soll schon wieder Use Facet sein und sowas. Meine Güte, warum ist das so kompliziert? Das war, ich krieg es nicht mal zusammen, wofür das war. Aber ich meine schon alleine, dass man 10 Minuten überlegen muss, was das macht, ist doch schon wieder hängen geblieben. Also Standard-Lokal. So. C ist ja Default. Ich möchte rausfinden, welches Zeichen das. Ich will rauskriegen, welches das Tausender-Trennzeichen ist für meine Standardsprache, nenne ich es mal, oder? Das hier ist das hier ist für meine Standardsprache. Das Tausender-Trennzeichen. Also sowas wie ein Komma oder ein Punkt. Und aus... Ich versteh's einfach nicht. Beste Beispiel für Shit-C++-Kram, Mann. Niemand versteht's. Ja. Was sie meinen, tatsächlich eingegiftet. Danke. Hat er's zuerst gewusst, ja? Also wie gesagt, ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext das war. Ich vermute mal bei irgendwelchem Textlogging oder so. Ich habe extra, also wir lassen es jetzt gut sein mit C++-Rant. Aber nur für den Fall der Fälle, dass ihr mal ab und zu was hören wollt, ja. Ich habe eine Textdatei bei mir im Notizprogramm. Die nennt sich cpp-sucked. Und die hat mittlerweile 135 Zeilen mit Beispielen. So in dieser Richtung. Also, ich hab da genug. Mr. NSA, Dankeschön für den Sub. Pogu. Für den Viertchen, na Quatsch, dafür habe ich es nicht gebraucht. Okay, don't save. Gibt's da eigentlich. Okay, zumachen. Gibt's da eigentlich Tickets oder sowas? Oh, hier habe ich schon lange nicht mehr reingeguckt. Was gibt's hier? Oh, hier gibt's neue Tickets. Tickets! Post Commands Failing. Oh, echt? Ah, gut. Hab jetzt keinen Bock drauf. Und hier gibt's nichts Neues. Okay, gut. kurze GitHub-Projekte gecheckt. Also, legen wir mal für Mint eine neue VM an. Also, was haben wir hier? Custom. Next. 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 Ja, next. 4 CPUs, Cores, nee, 1 CPU, ja nicht 41, mein 1 und 4 Kerne, muss reichen. 8G RAM sollte zum Testen auch reichen. NAT ist auch gut, jawoll, jawoll, jawoll. Single Disk, 80G sollte zum Testen reichen. Mint. Hardware editieren, Printer weg und USB weg und Soundkarte weg. Weg. Okay, let's go. Auf geht's. Habe ich das nicht im Mint genannt? Hallo? Please, ich möchte renamen. So, CD einlegen. Downloads. Mint Cinnamon. Kein VM-Champ. Naja, für grafische Ausgaben ist der VM-Champ. Ja, ich habe finished Installing. Für grafische Sachen ist der VM-Champ ja nichts. Dafür ist er nicht gedacht. Interessant. Interessant. Guck dir mal. Ich wusste gar nicht, dass mittlerweile der Crop, das Crop-Menü selbst in 16:9 ist. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen VMware Workstation und VMware Player? Vor allem Workstation hat ein paar mehr Features. Ich glaube zum Beispiel Snapshots. Ich glaube, Player hat keine Snapshots. Und Snapshots sind eines der coolsten Sachen. Nee. Da rage ich bloß ab und zu alle paar Streams mal ein bisschen draus rum. Ja, Proxmox ist überhaupt keine Alternative dazu. Proxmox ist eine Virtualisierungslösung in Richtung ESX. Also auf einer eigenen dedizierten Kiste. Wenn du auf dem Desktop was virtualisieren willst, ist Proxmox nix. Und gerade für grafische Ausgaben ist Proxmox auch nix. Wenn du es hier auf dem Desktop virtualisieren willst. Also insofern. Das eine und das andere wirklich nicht großartig Konkurrenz. So. Dann wollen wir doch mal. Proxmox auf VM installieren. Das haben wir tatsächlich sogar schon gemacht im Stream. Das funktioniert auch zum Ausprobieren, aber ja, also sinnig für ist es natürlich nicht. Kann es sein, dass es hängt? Kann das sein, dass es gar nicht richtig startet? Oh Leute, ich muss Efi um. Nee, es startet. Sekunde, ich muss das Ganze. Wir können das Ganze schon mal ignorieren. Ich muss das auf EFI-Boot umstellen, weil wir wollen das Ganze ja schon unter halbwegs aktuellen Bedingungen testen. So, zack. Ja. Habt ihr gesehen, es bootet im EFI-Mode auch gleich viel schneller. Schöner Mauszeiger. Der Mauszeiger gefällt mir. Ich glaube, ohne Mist, ich glaube, den Mauszeiger hole ich mir für mein Arch auch. Hier habe ich so ein, weil der ist jetzt nicht irgendwie mega hässlich oder so, der Mauszeiger, aber ja, also ein bisschen größer wäre schon ganz gut, ne? Gibt es das extra? Was? Captain Frank? Nee. Was habe ich denn aktuell für Cursor? Ich habe aktuell Cursor. Kapitan, ja, ich habe Fake Mac Cursors. Okay. Ja, ich bin auch hier. Auch einer von euch, Leute. Ich habe auch Fake Apple Cursors. Aber ich dachte mir, vielleicht gibt es den Mint-Cursor hier auch. Mint-Maus-Cursor. Wobei, wir installieren es einfach mal und gucken. Wir können ja nachgucken, was es für einer ist. Lass mal kurz schauen, wie guckt man denn hier nach? Preferences wahrscheinlich. Achso, wir sind ja noch im Live-System. Nee, ich installiere erstmal. Ich installiere erstmal. So, Install. Ubuntu, das ist übrigens das einzig nennenswerte neue bei 33.04. Es kam ja quasi vorgestern das neue Ubuntu raus. Ich glaube, das einzig wirklich sinnvolle. Ich mag den Mint-Mauszeiger, der gefällt mir echt gut. Ist der neue Installer. Wie heißt der? Bibata Modern? Wie? Bibata? Material Based. Bibata Modern. Modern Classic. Schick? Oh nee, ist das Gnome Only? Nee, oder? Der gefällt mir wirklich gut, der Cursor. Welchen braucht man jetzt davon? 203. Ja, okay. Bibata Cursor Theme. Bin Translucent Rainbow. Ja, das untere ist es wahrscheinlich. Sync Dependency? Python Click Gen? Das ist nur zum Bilden, oder? Remove Mac Dependency after install, yes. Probier jetzt mal kurz aus, yes. So, und jetzt please den ganzen Shit wieder deinstallieren, den er da als Abhängigkeit installiert hat. Ja, aber Downloads, Leute, Downloads-Sachen sind überhaupt kein Problem. Was ist er doing gerade? Lasst uns mal in den Chat schauen. Hat hier heute noch jemand die Physi-Abschlussprüfung geschrieben? Ja, Leute, erzählt! Habt ihr Physi-Abschlussprüfung geschrieben heute? Schreibt mal in den Chat, wer hat heute Physi-Abschlussprüfung geschrieben? Das interessiert mich. Oder AE-Abschlussprüfung, also muss ich Physi sein, AE-Abschlussprüfung. Wer hat heute alles Physi- oder Fachinformatik Anwendungsan- oder FIAE Abschlussprüfung geschrieben? Erzählt mal, was kam denn dran? Erzählt mal ein bisschen, das interessiert mich wirklich jetzt. Physi 2023 News. Abschlussprüfung 2023. War das heute? 26.04. USV. Ja, Fragen zu USV kommen immer. Ja, erzählt mal, was war denn so? Ja, bei mir ist es auch schon eine Weile her. Also USV kam anscheinend dran. STP, wirklich? Die haben ernsthaft Spanning Tree Zeug abgefragt. Ah ne, SFP versus SFP Plus. Oder STP. Ja, was denn jetzt? Oder meinst du beides? SFP versus SFP Plus. RAID, DNS, IP, USV, IP. Beides. Link Aggregation. SCP. Okay, da wollten sie es aber wirklich wissen, hä? Was habt ihr gestrichen? Welchen Aufgabenteil habt ihr gestrichen? Ja, dann sage ich euch auch, was ich gestrichen habe. Ich habe, glaube ich, den einfachsten Teil gestrichen. Das gibt's nicht mehr? Ach so. Ach, das mit Streichen gibt's nicht mehr? Okay, also ich kann euch aber sagen, was ich gestrichen habe. Ich war einer der wenigen, der die Programmieraufgabe gemacht hat in der Prüfung und strukturierte Verkabelung gestrichen hat. Weil ich hab durchgeguckt, was machst du, und am Ende habe ich alles gemacht gehabt, bis auf strukturierte Verkabelung. Da habe ich einfach strukturierte Verkabelung. Das ist wirklich mit Abstand der einfachste Step eigentlich, habe ich gestrichen. Und wahrscheinlich war ich einer der wenigen, der freiwillig die Programmieraufgabe gemacht hat. Allgemeiner Teil, Klassiker mit Struktogramm und Pseudocode. USV war aber scheiße, die haben nicht nach Berechnung gefragt, sondern nach den Unterschieden zwischen... Was? USV? Was hat denn USV? Zwischen VFI, VI, VFD. Ich weiß nicht mal, was das sein soll. Virtual, irgendwas? Das hat was mit USV. Leute, ich habe keine Ahnung. Ich hätte wirklich absolut keinen Plan gehabt. Das sind irgendwelche Frequenzsachen oder so. Also, hätte ich auch nicht gewusst. SFP, SFP Plus, hätte ich was zu sagen können, ja. Im Netzwerkteil gab es keine einzige Aufgabe, Subnetting oder Firewall, was soll das? Ja gut, Subnetting ist eh overrated, outdated, shebated. Einfach IP-Calc verwenden und fertig. Ich glaube, die meisten freuen sich sogar, wenn dieser Mist nicht in der Prüfung drankommt. Aber Firewall-Regeln sollten tatsächlich drin sein. Ich finde, so ein bisschen, dass man verstanden hat, so Firewall-Regeln, die machen ja noch nicht mal große Tests, ob es stateful oder nicht stateful ist, das sollte da schon rein. Ja, ob da Subnetting drin ist oder nicht, ja, also auf Subnetting könnte ich da verzichten, aber Firewall-Sachen, so ein paar Basics sollten schon gefragt werden, finde ich. Es gab auch eine Programmieraufgabe, kleines Programm erstellen. Er sollte aus einem Array mit Zahlen erkennen, ob mehr als 18 Einträge über 80% liegen. Von was? Quatsch doch nicht, CPU-Last, oder? Ach so, die Zahlen gingen von 0 bis 100 oder was und sollst gucken, ob mehr als 18 Einträge über 80 sind. Ach so, ja, das ist easy. Ah, das ist ja wirklich. Das hätte ich auch wieder gemacht und irgendwas anderes gestrichen. Wobei, ja, wie gesagt, man darf ja nichts mehr streichen. Also, ich weiß nicht, bis heute nicht, was ich für eine Note. Also das hätte ich bestimmt irgendwo nachgucken können, habe ich aber nicht gemacht. Hat der jetzt noch mehr Shit hier installiert? Ah. Nee, anscheinend nicht. Was wollte ich jetzt sagen? Also ich weiß nicht, was ich in der Abschlussprüfung für eine Note habe. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also vielleicht stand das irgendwo, ich weiß es aber nicht. Ich glaube, es war jetzt nicht super, super gut. Dafür habe ich in der mündlichen Prüfung 95%, das weiß ich. Insgesamtnote weiß ich auch nicht. Habe ich mir auch nie ausstellen lassen, den Zettel. Okay. So, jetzt haben wir einen neuen Cursor. Nicht, dass uns das jetzt, wollte ich jetzt mal kurz ausprobieren. So, Cursor, hier. Biber Modern Classic. Alter, mir gefällt das richtig gut. Mir gefällt der Cursor richtig gut. Nehmen wir das in weiß oder nehmen wir das in schwarz? Ich bin das mal in weiß, dass man ein bisschen was erkennt. Ja, in schwarz, okay. Apply. So. Und dann gehen wir in mein X-Init rein. Habe ich die Cursor-Größe hier irgendwo? Ich habe keine Cursor-Größe, oder? Ach doch. Cursor-Size 24. Alles klar. Okay, starten wir mal kurz das Ding. Und... guck. Das ist doch kein anderer Cursor jetzt, oder? Hä? Hä? Wait. Habe ich nicht applied? Habe ich nicht applied? Hä? 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 Wie jetzt? Wie jetzt? Ja, wie? Okay, das kann ich applyen, oder? Kann ich das applyen? What? Ich kann die Mauscursor nicht applyen, Leute. Was ist das denn? Okay, dann werde ich das jetzt erstmal... Nee, Sudo brauchen wir dafür nicht. Ich werde das erstmal wieder uninstallieren. Wir gucken jetzt uns erstmal Mint an, weil sonst wird das heute nichts mehr. Ich meine, ich habe sie nicht immer installiert und wir haben nur so 45 Minuten Zeit. Okay, Install auf Englisch. Ja, aber bitte die Tastatur auf Deutsch. Ich hoffe, das erlauben die. Ja, German. No dead key, please. No dead key. Beste. Nee, einfach nur German, Leute. German, no dead key. Oh, ein Thumbnail. Nee, Thumbnail, fast. Wo genau ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass du solche Zeichen machen kannst. Dass du nicht doppelt drücken musst und solche Dinger. Sowas hier, zum Beispiel. Ja, also, das Dead Keys sind komplett useless shit. Welche Distro ist das und welches Terminal? Das ist, by the way, muss man das natürlich erwähnen, Arch Linux. Kombination aus Westerm als Terminal, Arch Linux als OS, diese Icons und Theme, i3 als Window Manager, Auflösung, ZSH und... Ja, von der ZSH-Config sieht man nicht so viel. Also wenn es dich genau interessiert, gehst du einfach auf GitHub, woblors.files und dann guckst du zum Beispiel hier in die Config von meinem Prompt an. Sowas zum Beispiel, ja. Kannst dir alles angucken. Was ist das? Ach, das ist nicht mein Projekt, das ist der Cursor. T-Max oder Screen? Weder noch ein ordentliches Terminal. T-Max ist eine super Geschichte auf dem Server, auf dem Desktop will ich es mittlerweile nicht mehr haben. Ich habe ein Terminal, also in dem Fall ist es Westerm. Ich habe ein Terminal, das kann splitten, das kann, ups, das habe ich verdrückt. Das kann horizontal, vertikal splitten, das kann zoomen, also Fullscreen machen. Das kann hier Panel switchen, sogar übrigens mit Maus und Tastatur ordentlich. Also mit Maus und mit Tastatur ordentlich. Man hat Nee, diagonal splitten kannst du nicht. Du kannst mit der Maus auch die Dinger verschieben, wenn du willst. Ansonsten, was benutzt man in T-Max normalerweise sonst noch häufiger? Ja, du kannst neue Sessions starten. Ansonsten, was benutzt man in T-Max sonst noch häufiger? Ich glaube, das sind so die Standardsachen. Sirius Max, ja, das geht nicht, wobei ich glaube, gelesen zu haben, dass es mittlerweile auch irgendeinen Demon Mode oder sowas gibt. Ja. Und das hat den Vorteil, wenn man das hier im Terminal hat, man kann T-Max auf dem Server starten und muss dann nicht doppelt escapen. So. Install Multimedia Codex, ja, mach mal. Ups, jetzt habe ich Back gedrückt. Ich wollte eigentlich auf Continue drücken. Leute, ich habe den Installer geprickt. Durch einen einfachen Klick auf Back, so wie es ausschaut. Nee, doch nicht. Okay. Braucht bloß ewig. T-Max ist sehr nice, ja. Aber wie gesagt, alles, was du normalerweise in T-Max alltäglich benutzt, auch mit einem Terminal machen, wenn das eben die passenden Funktionen unterstützt. Und dann hast du nicht das Problem, wenn du auf dem Server bist, dass du T-Max in T-Max laufen hast, mit SSH dazwischen, teilweise die Farben rumbacken, deine Escape-Sequenzen rumbacken und du doppelt escapen musst, wenn du im Server was machen willst. Also ich finde es viel, viel angenehmer, lokal ein Terminal zu haben, was Sachen wie Splits und sowas machen kann und dann T-Max auf dem Server starten. Das ist die beste Kombination, die ich mir vorstellen kann. Okay, excellent. Preparing Ubuntu Jubuntu Drivers. Erase. Jawohl, alles erasen. Continue. So, wir sind in Berlin. Max... Ja, Max Virtual Machine, bester Name überhaupt. Passwort, Leute, Best Practice Passwort. Da habe ich meine Zweifel, dass das fair ist. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 genommen. Also mein... Zumindest mal anzeigen, Achtung, dein Passwort ist mega abgrundtief schlecht. Könnte das schon, ja? Fair ist eine, fair heißt ja eigentlich sowas wie okay, ja? What the fuck, Alter? What the f... Alter! Was ist denn jetzt los? Okay, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was will er? Was hat er für Schmerzen? What the f... Was ist... Hä? Ich zeige euch mal was, Leute. Sekunde. Vorhin, als ich auf YouTube in die Analytics geguckt habe von meinem aktuellen Video, sah das noch ganz normal aus. Und seit, keine Ahnung, 2 Stunden oder so, macht das Video mega Stonks. Guck mal, hier habe ich geguckt vorhin. Hier irgendwo habe ich geguckt vorhin. Jetzt auf einmal richtig big Stonks. Das Video habe ich in 30 Minuten aufgenommen, zusammengeschnippelt und hochgeladen. Das ist so ein richtiges Low-Effort-Video gewesen. Aber ich muss sagen, ich fand das Thema wirklich spannend. Aber ich bin auch total, total spät dran. Das Gameplay haben doch... Ich dachte, das haben alle schon gesehen. Ich sag einfach mal was zu, so mein Senf, weil ich habe das selber heute Morgen zum ersten Mal gesehen. Aber anscheinend kommt das gut an. Hyperstonks. Ich habe es heute Morgen zufällig das erste Mal gesehen. Leute, man merkt, wenn man spät dran ist, wenn sogar die ARD darüber schon berichtet hat. Die ARD hat da heute Morgen was zugesagt, Mann. Hat mir mein Social Media Experte Manager erzählt, dass sogar die ARD das heute Morgen erzählt hat in irgendwie auf irgendeiner Seite von ihnen, keine Ahnung. Also dann weißt du bist spät dran. Schau mal, woher die Views kommen. Das sieht man noch gar nicht so richtig im Detail. Ich kann nur nachgucken. Die Views kommen von YouTube Recommendations auf YouTube auf der Startseite und im Subscription Feed. Logischerweise, ja. Und External gibt es auch relativ viele Aufrufe. Also, die Verteilung ist wie folgt, ja. 13.000 Views kommen von der Startseite, 4.000 Views kommen vom Subscription-Feed jetzt und von extern kommen 2,5k. Aber da sind auch viele von Twitter und drüber gekommen und sowas. Ich muss das mal kurz vergleichen, wie das zum Beispiel aussieht. Das interessiert mich jetzt. Kurz gucken, mit meinem letzten Video. Da ist external so gut wie gar nichts. Hat mich irgendeine News-Seite oder so verlinkt? Kann das sein? Hat irgendeine News-Seite mein Video verlinkt oder sowas? Weil es sind erstaunlich viele aus external jetzt. Ich meine, sind immerhin irgendwie an die 10% oder so der Viewer von external. Okay, Moment, das muss ich jetzt mal kurz. Twitter kommt normalerweise immer ein bisschen was rein, aber nicht 10% der Viewer. Sekunde, wir checken das jetzt einfach mal kurz. Man sieht leider external nicht von wo. Suchen wir mal danach. An meinem Videotitel. Ne? Um ein Video, warum mein Video so abgeht, ging es gerade drum. Und ansonsten haben wir gerade Linux Mint installiert. Ich will mich mal nicht beschweren. Ist schon okay, darf ruhig Views geben, ja. Früher hat man gesehen, woher die External-Zuschauer kommen, aber ich glaube, das sieht man mittlerweile nicht mehr. Man sieht wirklich nur External, man sieht nicht wo von External. Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Okay. Das passt. Ja. Irgendjemand hat mich verlinkt. Ich weiß nicht wo. Keine Ahnung. Ich sehe das. Ich sehe das. Also, das Video, das ging steil. Aber eine Stunde später kamen dann auch die ersten external Aufrufe rein. Also, Leute, versteht mal irgendjemand, was auf YouTube abgeht. Checkt eh niemand. Egal. Nee, external ist ja alles möglich. Also, wenn mich irgendeine Newsseite verlinkt hat, dann man sieht es halt nicht mehr. Warte mal. Wir fragen mal, das interessiert mich jetzt echt. YouTube Analytics, see which external source. How do I find external traffic source on you? Moment. Aha! Siehst du mal, Leute. Ich mache seit 13 Jahren YouTube und ich habe keine Ahnung von YouTube, wo wir wieder beim Thema sind. dass ich wahrscheinlich der planloseste YouTuber auf der Welt bin, was das angeht. Analytics. Okay, Reach. External Traffic Sources. Google Search. Über die Google-Suche. Die Leute suchen schlicht und ergreifend danach und finden mein Video. Über die fucking, das hatte ich ja auch noch nie, dass 10% der Viewer einfach random über die Google-Suche kommen, Alter. Über die Google-Suche. Ja, nice. Okay. Okay. Ey, soll mir recht sein, ja? Kein Ding. Kein Ding. Alles gut. Passt. Nice. GG. Next. Google-Suche darf mich ruhig weiter promoten. Der Videotitel ist aber ganz catchy, ja? So, Leute, falls ich irgendwelche Fragen und Sachen von euch übersehen habe, schreibt es ruhig noch einmal in den Chat. Ich habe gerade letzte Zeit nicht reingeguckt. Oh, es werden Leute gebannt. Hier geht's wieder zur Sache. Hat Mint mittlerweile Firmware-Tools installiert? Anscheinend nicht. Das finde ich immer ein bisschen blöd. Seriously, ich könnte mir vorstellen, es ist doch kein großer Akt, oder? Firmware-Tools standardmäßig zu installieren. Also ich meine, das könnten sie doch machen. Apt install open VM-Tools. Was ist der Unterschied zwischen Desktop und nur Tools? Was macht es? Ich weiß nicht, wir installieren es einfach mal. Oh, zack, Fullscreen, nice. Da haben wir Linux Mint am Start. Was haben wir denn hier? Ein Linux Mint Cinnamon Edition. Du benutzt Mint seit einem Jahr und bist sehr zufrieden. Ja, ich empfehle Mint auch immer hier im Stream für Einsteiger. Nur mit dem Unterschied, dass es bei mir, glaube ich, selbst schon 2 oder 3 Jahre her ist, wo ich mir das letzte Mal angeguckt habe. So, also das Wichtigste ist erstmal, dass wir alles ein bisschen größer stellen. Ich meine, Boomer-Augen, das geht doch nicht so. An A-A, es ist ein 5.15er-Kernel. Ah ja, geht doch in Ordnung. So, also... Ist jetzt nicht Steinzeit. Dürfte, ich weiß nicht, wann vor 5.15 rausgekommen ist. Wahrscheinlich vor, weiß nicht, 3, 4 Monaten oder so. Nee, wann kam das raus? Steht das auch irgendwo dabei? Ja, 22 Stunden. Ja, okay, vor einem halben Jahr. Also ist nicht mehr taufrisch. Wobei, das erscheint mir ein bisschen sehr alt, ehrlich gesagt. Das erscheint mir ein bisschen sehr alt. 5.15 Linux. Der muss neuer sein eigentlich. Wisst ihr, wie blöd Blogposts sind? Nee, das ist tatsächlich fast schon ein halbes Jahr alter Kernel. Da ist bestimmt neuer Kernel dabei, ja, aber kein Major-Versions-Upgrade. Das passiert ja in der gleichen Release nicht. Sogar noch älter als ein halbes Jahr. Upgrade mal. Es gibt keinen neuen Kernel dafür. Das ist der neueste. Steam soll ich... Warum soll ich Steam installieren? Willst du einfach nur wissen, ob es funktioniert? Können wir machen. Ich werde mich hier nicht einloggen und spielen können wir in der VM eh nichts. Also insofern... Also wir können gucken, ob Steam dabei ist und starten. Macht Mint eigentlich auch diesen Müll von Snaps wie Ubuntu? Das muss ich jetzt gleich mal überprüfen. Lass mal kurz im Chrome starten. Ist das Firefox? Ist das ein Snap? Nein, es ist kein Snap. Nee, es ist kein Snap. Es ist ein echter Firefox. Nicht dieser Müll, wie es Ubuntu macht. Ja, da, wollt ihr mich verarschen? Abbrechen. Next. Ist das schon jetzt gleich viel schneller, easy. Mint entfernt Snap und baut Firefox und Chrome selbst. Ja, sehr gute Entscheidung. Die Leute bei Canonical, die sind mehr damit beschäftigt, sich zu überlegen, wie sie das System mit weiterem Snap-Müll voll klatschen können, anstatt mal irgendwie zu überlegen, was man mal wieder Innovatives machen könnte. Mint Key Selling Point ist ja, dass es kein Snap ist, ja. Ich weiß nicht, ob das der Key Selling Point ist, was übrigens richtig krass Business-Stonks-mäßig klingt. Aber es ist auf jeden Fall für mich ein großer Pluspunkt, dass es keinen Snap hat. Restore Session, ja, aber wir haben keine Recent History. Ach, Snap sagt, Alter. Benutzen die wirklich, benutzt da wirklich Mint? Ja, gut, kann ich mir vorstellen, ne? Verkehrt. Aber Snap, das Schlimme ist, dass sogar Snap mittlerweile sagt, bitte starten Sie jetzt mal Ihren Firefox neu. Und wenn du es nicht neu gestartet hast, wir werden ihn dir unterm Arsch wegziehen innerhalb der nächsten 10 Tage, wenn du nicht rechtzeitig neu startest und sowas. Also das ist eher was man von Windows kennt und nicht von einem ordentlichen Linux. Ich meine, ich starte den Kram meistens nach Updates öfters mal neu und lasse es keine 10 Tage laufen, aber trotzdem, das muss ja nicht sein. So, auf jetzt, mach mal hinne, Updater. Ja. Update mal. Bisschen zackiger. So, das mit Steam kann ich tatsächlich mal ausprobieren. Was ist das hier? Welcome. Oh. Ich hätte nicht über CLI upgraden müssen, ich hätte auch einfach hier upgraden können. Na gut. Das war Systems. Man kann System Snapshots damit machen? Do you want to switch to a local mirror? Ja, okay. Ja, wir hätten das gleich mal testen sollen über das UI, was ja viele Leute machen. Packages, hier. Dogadu GmbH. Okay, und Base Images kommt hier von. Oh, von denen, ja, ganz toll. Okay. Ja, ist schon mal ganz gut, dass das alles geupdatet wird. Über das UI. Und ich bin, wie gesagt, ihr kennt mich, ich bin kein großer Fan von irgendwelchen UI-Updatern und Sachen. Aber ich glaube, für den normalen User ist das halt. Was ist denn jetzt los hier? Die FH Aachen ist lahm, oder? Meine Internet-Connection ist in Ordnung, so viel kann ich euch sagen. Hostingeurope.de, okay. Und das hier gibt... Dogadu, was ist das, Mann? Phronix. Die Friedrich-Alexander University of Erlangen. Ja, auch gut. Let's go. Oh. Jetzt, easy, hat funktioniert. Ja, habe ich schon gemacht. So, was? Hab ich? Nein, das war alles gut. Okay. Gut, wir können hier übers UI nichts updaten, weil ich habe ja gerade übers... Ich mag das Cursor-Theme. Das gefällt mir wirklich gut. Ich muss mal gucken, wie ich das auch unter meinem Manjaro... nicht Manjaro, unter meinem Arch-Linux zum Laufen gehe. Das Cursor-Theme, das gefällt mir. Das hat echt was. Close. So, wir haben den Clipboard... Ne. Oh, ich hätte gedacht, das wäre ein Clipboard-Manager da unten. Nee, jetzt ist er wieder weg. Gibt es keinen Clipboard-Manager? Das System ist... Und wie macht man hier Snapshots? Angeblich kann das Snapshots machen. Ah, hier, System-Snapshots. Aha. Also, ja gut, wir haben nicht auf BTFS installiert. Okay, dann ist es quasi ein Async-Frontend. Aber nicht schlecht, dass sowas direkt dabei ist. Ich meine, warum nicht? Ist doch eine coole Sache. Ja gut, das testen wir jetzt nicht. Brauchen wir nicht. Ich meine, ich habe eine VM, da kann ich auch so Snapshots machen. Okay, wir starten mal neu. Wenigstens mal ein Menü, wo man was drin findet. Wir starten mal neu, dass er auch die neuesten Kernel und die ganzen Updates lädt. Und dann guckt man mal wirklich, ob man Steam über den Package Manager installieren kann, ob das auch startet. Wie gesagt, ich kann mich jetzt nicht einloggen, weil ich meine Daten nicht da habe und was spielen in der VM geht eh nicht. View Kernels soll man machen. Okay, hier gibt es irgendein First Step Documentation. Ach ja! Ja, das ist ja schick, das gefällt mir. Ja, das gefällt mir gut. Hör mal, das hier. Das gefällt mir tatsächlich gut, dass du direkt gleich im... Was haben wir denn? Modern? Traditional? Modern. Ja, kann man schon ein bisschen größer machen. Mit Boomer-Augen ist kein Ding. System-Snapshots hatten wir schon. Driver-Manager, gut. Ja, da gibt's für vor allem... Das ist gut gemacht. Ich bin da immer sehr pingelig, aber das sieht wirklich sehr so aus einem Guss aus. Ist ganz gut, dass ich Mint empfehle wahrscheinlich. Update Manager, System Settings, Launch. Das ist easy, das könnte meine Mutter auch benutzen. Ja. Sogar mein Vater würde das hinkriegen. Dann würde er sich wenigstens seinen Rechner nicht so voller Viren hauen. Er hat wahrscheinlich keine Viren, aber... Dann ist die Gefahr nicht so groß. Leute, ich war letztens bei meinem Vater, weil sein Rechner nicht ging. Ich habe mich breitschlagen lassen und der Typ hat ernsthaft, müsst ihr euch mal vorstellen. Also ich hatte ihm da mal Windows 11 drauf installiert. Da ist ja Windows Defender dabei. Der Typ hatte 3 zusätzliche Virenscanner installiert. Überlegt euch das mal. 3 zusätzliche in Windows 11. Der hatte installiert Avira. Ich krieg's nicht mehr zusammen, es waren 3 Stück. Das erste hat sich gar nicht... Malware Bytes? Avira, Malware Bytes? Was gibt's denn sonst noch Bekanntes? Bitdefender oder sowas, glaube ich. Ich glaube Bitdefender. Avira, Bitdefender und Malware Bytes. Und ich sag, Alter, was hast du auf deinem Rechner gemacht, Mann? Ja, und Windows Defender. Software Manager können wir starten, okay. Und die Firewall können wir starten. Nicht, dass man das jetzt wirklich brauchen würde, normalerweise. Linux-Kiste. Ah, das ist UFW. Ja, das ist so ziemlich das hässlichste und useless-te Firewall-UI, was mir so einfällt. Ja, aber ich finde das sehr schick gemacht hier. Da findet sich auch jemand, also wirklich jeder damit zurecht. Gar kein Ding. Gut, das ist das Standard Software Center. Das kannst du eh. Brauch ich nicht, ja. Moment. Gibt es Wobbly Windows? Gibt es die Möglichkeit, Wobbly Windows zu machen? Gibt's. Das brauche ich, Leute. Sekunde. Das muss ich checken. Mint. Wobbly Windows. Extension. Jawoll! Cinnamon Spices. Oh, was ist denn das? Ist das irgendein Plugin-Manager oder was bin ich hier sehend? Co- copy the files. Oh nee, das ist ja abartig. What? Das ist ja eklig gemacht. Quatsch, kein Antivirus installieren, ja. Welche Files denn überhaupt? Download. Okay, Download können wir gleich mal gucken, ob ich Zips extrahieren lasse. Wir machen das jetzt mal wie der letzte Kacknoob hier übers UI. Ich muss jetzt nach Punkt Local. Da fängt schon an. Wie lässt man sich hier was drin? Schau hinten Files. Okay, das Local. Nee, wohin muss es hin? Local Share Cinnamon Extensions. Local Share Cinnamon Extensions. Und das muss da rein. Einfach so? Ja, anscheinend. Und jetzt? Enable Extended Cinnamon Setting. Plus Button. In den Settings. Hier bin ich. Nee, Cinnamon Settings soll ich. Extensions. Da ist es. Lol. Oh, jetzt. Wichtig. Wie aktiviert man das jetzt, Enable? Oh, jawoll! Hast du Cack JavaScript? Du meinst, das ist JavaScript? Pot? Okay, aber endlich. Ja, so mag ich das. Das gefällt. Das ist kein PPGA-Plugin. Das ist so ziemlich das Geilste, was es eigentlich früher gab unter Linux, unter normalen Window-Managern. Leider gibt es Compits in der Form und Weise irgendwie nicht mehr. Das ist das Einzige, was ich an i3 vermisse. Weil i3 halt keine Fenster in dem Sinn. Na doch, i3 hat Fenster. Aber i3... Und Compits gehen halt nicht zusammen, ja. Das gefällt mir, das muss ich behalten. Cool wäre jetzt, wenn... Moment, man... Warte mal, man kann das direkt hier runter drunter... Moment. Man hätte es direkt hier von runterladen können, Leute. Ich hätte es überhaupt nicht kopieren müssen. Das ist ja sogar noch besser, als ich gedacht habe. Okay, lass es mal. Sekunde, wir disablen das mal wieder. Die sammeln bei mir wirklich Pluspunkte gerade. Finde ich sehr, sehr nice. Wir löschen das mal wieder. Mal gucken, ob das on the fly... Okay, da geht's los. Ich habe keine Ahnung. Hier wahrscheinlich. Okay, Extensions. Wir löschen das mal wieder. Also mal gucken, jetzt sind die Extensions weg. Ja, hier. Was? No. Ja, okay, yes. Download. Compits? Ja! Guck mal, man kann es direkt hier runter. Ja, das ist ja nice. Das ist viel besser als irgendwie so einen Shit, den man sich aus dem Internet runterladen muss. Und jetzt können wir einfach sagen, Enable? Ja. Nee. Something went wrong. Ich vermute mal, weil ich es einmal runtergeladen habe und einmal so. Ich glaube, damit kommt er nicht klar, wenn es schon mal geladen war, runter war. Das ist das Falsche, wirklich? Nee, das ist das Richtige. Hermes 83, das ist das, was ich eben runtergeladen habe. Compits Window Effect, Hermes 83, das ist das Richtige. Das ist das Richtige. Finde ich gut gemacht. Hier kann man Settings von einstellen. Was ist mit dem da drüber? Keine Ahnung. Aber wir müssen jetzt erstmal rebooten. Weil das Allerwichtigste ist, dass Wobbly Windows funktioniert. Ohne Wobbly Windows ist ja useless. Dice Twice, danke für den Sub. Useless. Pass auf, jetzt geht's. Wobbly Windows. Wee, jawoll. Endlich. Endlich wobbly Windows. Okay, ich sehe mich da tatsächlich, das ab und zu mal zu verwenden, das System. Allein schon, weil es wobbly Windows hat. Das ist das beste Feature ever. Ich verstehe ja immer noch nicht, warum sie Compits in die Tonne gekloppt haben und nicht einfach weiter Compits weiterentwickelt haben und Mainstream-mäßig verwenden unter Linux. Aber das ist einfach das Beste hier. So. Was haben die denn sonst noch für Extensions? Ich weiß, das ist jetzt so wirklich Distro, nicht wirklich Distro-Testen, aber okay, viele Sachen sind es ja nicht. Transparentize your panel. Was? Tile your windows as you like. Cinnamon. Desktop Cube? Aber das ist auch für den Oldschool Compits Effekt natürlich sehr nice. Compits Cube. Enable Hotkey. Wie funktioniert das jetzt? Ja, stimmt. Wie switche ich eigentlich Desktops hier? Ah, aber das nächste. Wie switche ich zwischen mehreren Desktops? Workspace Manager. Enable Workspace. Allow cycling through Workspaces. Yes. Ja, okay, wunderbar, aber was hiervon ist Workspace? Ist gar nichts, oder? Ja, nö. Unten rechts, nee, das ist eigentlich Desktop anzeigen. Vielleicht muss man das auch explizit hier wieder reinmachen. Das kann ja schon sein. Applets. Hier muss man das bestimmt irgendwo. Nee, Applets sind die Dinger hier rechts, oder nicht? Workspace Switcher, da ist es doch. Okay, jetzt haben wir einen Workspace Switcher, aber wie man den Würfel aufmacht, weiß ich nicht. Aber es ist tatsächlich echt nicht schlecht. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich ganz gut bis jetzt. Hotkey. Tja, ich würde den Hotkey suchen, wenn der Hotkey da stehen würde. Steht er ja nicht, ja. Man kann ihn in Settings, aber ja. Vielleicht sollten wir einfach mal hier auf die Hilfeseite gucken. Desktop Cube. Wir haben noch den ganzen Krempel noch offen gehabt. Extension. Was sind denn Desklets? Ah, so Widget-Geschichten. Okay, da bin ich ja eh kein großartiger Fan von. Was? Control Alt Up? Das ist hier. Desktop Cube. Sollen wir mal kurz gucken. Nice, super. Does not work. Oh. Control Alt Left Right. Ja, da switche ich VMs mit. Das ist natürlich blöd. Das ist schon. Okay, das funktioniert nicht. Also dann wird dieses Extension-Zeug wohl auch sehr stiefmütterlich behandelt, weil es macht jetzt auf mich nicht den Eindruck, als gibt's da viel. Wisst ihr, eine Sache, die ich tatsächlich benutzen würde, wenn irgendeine gute Distribution auf Compits wieder mal aufbaut oder Compets weiterentwickelt und das verwendet. Compets war einfach das Geilste überhaupt. Aber irgendwie gibt's da nicht mehr richtig, ja. Compets war einfach das Beste. Das war, da konntest du die geilsten Sachen machen auf dem Desktop. Unter anderem Wobbly Windows, ja. So, also da gucken wir mal, ob wir Steam finden über diesen... Wie hieß das Ding? Packages oder sowas? War das das? Synaptic, Alter, wusste ich gar nicht, dass es das noch gibt. Software hieß das, glaube ich, einfach. Software Manager. So, gucken wir mal, ob wir darüber Steam finden. Programmierung ist 30.000 mal Steam. Steam? FlatHub, IGIT. Package. Install. Intel-Treiber, ja, unbedingt, die brauche ich. Ganz klar. Intel-Treiber, null. Aber gut, ey, ist doch nice, dass es das im Package-Manager gibt. Ist schon mal deutlich angenehmer, als unter Windows den Krempel zu installieren. Über KDE? Nee, über Compets. Weil du konntest Compets auch mit KDE benutzen. Aber ich verstehe nicht. Oh, Alter, Font-Rendering von Steam, Mann. Ich verstehe nicht, wie sie sowas geil. Die hatten sowas Geiles going quasi. So 2008, 9, 10, 11 vielleicht noch rum. Was Linux-Desktops anging mit Compets. Und das haben die einfach, die haben sich da komplett zerfahren wieder. So richtig Linux-typisch einfach die Sache wieder in Sand gesetzt. 50.000 Projekte geforkt, 50.000 verschiedene Window-Manager-Standards, Composite-Manager-Standards und im Endeffekt ist Compets dann mit untergegangen. Und das wäre eigentlich das Ding gewesen. Das hätte auch die Leute überzeugt. Oh, Alter, boah! Also Steam und Wobbly Windows hat so seine Probleme, aber... Wie beendet man Steam jetzt eigentlich, wenn man hier unten keine Icons hat? Oder ist, wenn ich zuklicke, Steam automatisch wieder? Ja, okay, Steam. Vielleicht läuft das auch gar nicht im Hintergrund gerade. Nee, anscheinend gar nicht, ja. Wobbly Windows nervt dich, nein, Wobbly... Scheiß, Leute, Wobbly Windows ist das einzig wahre. Allerbeste Wobbly Windows. Was haben wir hier sonst noch? Was haben wir denn hier sonst noch? Ich meine, Leute, ich muss jetzt gleich pennen. Ich würde sagen, wir gucken uns das wirklich ausführlich morgen oder so nochmal fertig an. Natürlich allerwichtigste Chat-Test, was haben wir für Default Backgrounds? Ja. Und was war das? Desklet. Ach so, das waren diese komischen Widgets. Fast. Das ist ja fast ein bisschen wie Windows Vista war das doch mit dieser komischen Uhr, oder? Kann das Sekunden? Hallo? Was, PM? Ja, nicht PM. Und jetzt? Ja! Das funktioniert. Nur, dass wir nicht, sondern dass wir Stunde haben wollen. Nee, PM wollen wir nicht, so. Einmal so schlecht. Warum ist das jetzt auf einmal rot im Hintergrund? Irgendjemand einen Plan? Haben wir es kaputt gemacht? Ach nee, das ist, weil ich in den Settings drin bin. Ah. Ja. Gar nicht mal so übel. Finde ich tatsächlich ganz okay. So, die Hintergründe sind jetzt eher nicht so geil. Aber da. Weihnachtliche Stimmung. Norwegen. Ach, guck mal, die Schweiz. Ah, gibt's ein paar. Das ist mir alles zu hell. Ah, Grass. Grass ist gut, das kann man lassen. Retro. Grass. Also, an sich macht's auf mir jetzt. Ich glaube, wir sollten uns das wirklich mal in Ruhe fertig angucken. Es macht jetzt auf den ersten Blick wirklich einen ganz nicen Eindruck. Muss ich sagen. Also, es ist auf jeden Fall nicht schlecht, das zu empfehlen. Ich verstehe immer noch nicht genau, warum man nicht damals mit Compiz weitergemacht hat. Da war wirklich Desktop Linux, so 2007, 2008 rum, war Desktop Linux wirklich auf einem guten Weg mit Compiz, weil es hatte halt was, wo so, es war so ein richtiger Hingucker, wo dann auch Leute gesagt haben, oh geil, Alter, das will ich auch, und sind damit in Kontakt gekommen. Aber das ist halt diese typische Linux-Geschichte wieder, ja, 50 Projekte, Und irgendwie ist dann, irgendwann ist Compiz halt untergegangen. Klar, man hat so einige der sinnvollen Funktionen ja jetzt auch in die Standard-Window-Manager übernommen. Aber was mit Compiz möglich war, war einfach geil. Ja, von Wobbly-Windows, von diesem komischen Würfel. Dann konntest du deine Fenster abfackeln lassen. War nice. Und ich will nicht wissen, wo das heute wäre. Wäre das weiterentwickelt? Die wollen die Gimmicks nicht jeden Tag. Ja und? Musst ja nicht benutzen. Du kannst ja Compiz auch so konfigurieren, dass es einfach nur eine grafisch beschleunigte Oberfläche war und sowas. Aber du konntest halt so cooles Zeug machen. Ja, Wayland und Compiz kannst du eh vergessen. Kannst du in Wayland Wobbly Windows machen? Mit irgendwas? Bestimmt, oder? Ja, Compiz ist aber so, es wird nicht mehr wirklich viel gemacht, das sieht man auch an den Commits, leider nicht. Ja. Es gab ja nochmal Compiz Reloaded oder wie das hieß. Also ohne Mist, so blöd es klingt, ich glaube ein Ubuntu von 2011 oder so mit Compiz noch integriert, dürfte auch heute noch optisch, also gemoddet, ja, dass man es ein bisschen cool optisch cool macht, eines der größten Hingucker-Distributionen schlecht überhaupt sein. Ja. Also, es macht einen ganz guten Eindruck. Max FPS, LOL. Warum? Warum ist das LOL? Du meinst, weil du den Stream gefunden hast wahrscheinlich, ja. Schön, dass du deinen Weg hergefunden hast. Aber ich bin gar nicht Max FPS, ich bin ja Wobblors. Wobbly Windows Effekt in Hyperland. Siehste? Siehste? Siehste, Leute? Ich sag's euch. Das war einfach superior damals. Kein Wobbly Windows-Effekt hier selbst für neue hippe Window-Manager. Wobbelt nix. Aber ihr wobbelt was. Beste. Wobbly Windows. Einfach. Wir gucken uns das. Leute, wir gucken uns das morgen in Ruhe mal fertig an. Ich glaube, da gibt es echt noch einiges zu entdecken. Und ich muss ja wenigstens wissen, was ich den Leuten als Einsteiger-Distribution empfehle. Bei der Gelegenheit können wir uns dann auch mal Mate angucken. Vielleicht geht ja Mate plus Compiz. Alter, das wäre extrem Pogo. Ja, Compiz Reloaded. Ja, da gibt's kaum noch Commits beim ordentlichen Commits und beim Reloaded. Ah, da sind wir gerade, ja. Da gibt's, guck mal, da gibt es kaum noch Commits drinne. Da tut sich nichts mehr, seriously. Das ist dead. Das ist dead, das Projekt. Was halt echt bitter ist, Compets war das Beste, was es je gegeben hat auf dem Linux-Desktop. Und das wäre meiner Meinung nach echt so ein Ding gewesen, was der ganzen Sache zumindest auf dem Desktop mit zum Durchbruch hätte helfen können. Aber, tja, da starten sie sich halt selbst den Weg. Ich meine, für mich heutzutage ist es egal. Ich benutze i3, da ist eh nichts mit Composition großartig und Wobbly Windows. Aber das wäre schon cool gewesen. Der Ubuntu-Installer ist neu. Ja, nur der grafische Installer. Habe ich gelesen. Also der grafische Installer scheint mir neu zu sein. Leute, wir gucken uns morgen den Rest an. Es war auf jeden Fall, ich weiß nicht, wer es vorgeschlagen hat, aber ich muss sagen, es war eine sehr gute Idee, das vorzuschlagen. Und ich muss bis jetzt sagen, mir gefällt das von den Sachen, die wir uns angeguckt haben, so Top 3 mäßig bis jetzt. Also es macht einen durchdachten Eindruck und es ist auch nicht so wie bei vielen Projekten, wo man dann in drei Optionen klickt und denkt, ah okay, sieht auf den ersten Blick gut aus, aber ist auch nicht durchdacht oder ist auch nur ein Standardzeug, macht wirklich einen guten Eindruck, ja. Ich muss ins Bett, Leute. Wir sehen uns. Macht's gut, bis morgen. CU.